Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, Hubi wieder am Start. Und heute habe ich wirklich einen tollen Gast, auf den ich mich sehr freue, über den ich mich sehr freue. David Pohle spricht heute mit mir. Moin David.
Moin Hubert.
David, wir kennen uns ja schon etwas länger. Ist ja durchaus so, dass wir uns schon ein paar Mal begegnet sind. Ich habe hier auf meiner Liste tatsächlich, ich sollte dich als Multiunternehmer vorstellen. Was hältst du davon? Ist das so?
Also so bin ich noch nie vorgestellt worden. Aber Multi ist ja alles, was mehr als eins ist.
Genau.
Und da ich zwei Firmen habe.
Ist das so?
Ja, nehme ich an.
Ja, soll darauf hinauslaufen, dass du natürlich wirklich sehr, sehr aktiv bist und viel machst. So. Wir kennen uns tatsächlich über ein paar Jahre von deinem Hauptprodukt im Moment oder sage ich mal so. Du bist Verleger von Der Hamburger.
Der Hamburger. Den Verlag gibt es seit 20 Jahren inzwischen. Vor 10 Jahren ist er mir quasi in den Schoß gefallen und als Beigabe warst du ja schon dabei im Freundeskreis vom Hamburger.
Das stimmt.
Und dieser Freundeskreis war damals ziemlich klein, vielleicht so 20 Leute und 10 stiegen dann sofort aus, weil der alte Verleger und diese Leute, die da drin waren, die hatten wirklich nur eine rein persönliche Beziehung und aus Nettigkeit waren die dabei. Und du hast gesagt, nee, ich bleib dabei, ich bin gekommen, um zu bleiben.
Nein,
und
ich habe heute auch noch da einen gewissen Mehrwert mitgebracht, möchte ich mal sagen.
Würde ich sagen.
ja, bevor wir auf die Zeitschrift, das Magazin nochmal genauer eingehen, du bist Ur-Hamburger, richtig?
Ja, also in Hamburg geboren.
Das kann ja auch nicht jeder sagen so, ne? Das ist ja für mich immer schwierig, wenn ich als Zugereister jemand um mich habe, der behaupten kann, er ist hier geboren und so. Kommst du mit uns einem klar in der Stadt?
Mit zugereisten Österreichern?
Ja.
Sehr gut.
Okay, gut, genau. So, vor dem Magazin, bisschen ernst bei der Sache. Was hast du denn bis dahin gemacht? Und wie kam es, dass du den Hamburger übernommen hast?
Also im Schnelldurchgang Abitur, Bundeswehr, Banklehre, Jurastudium. Da konnte ich also abhaken, also beim Bund wollte ich nicht bleiben, in der Bank auch nicht und Volljurist wollte ich auch nicht werden. Dann habe ich Sportmarketing gemacht, Sportorganisation, zum Beispiel sowas wie High Side Classics, den Triathlon, da war ich beteiligt. Also am Anfang als Aufbauhelfer.
Ja.
Und dann wurde es so eine kleiner Aufstieg. Dann machte ich irgendwann die Mountainbike-Veranstaltung dieser Firma am Gardasee und in Willingen im Sauerland. Und das härteste Mountainbike-Rennen der Welt, die Transalp, wo man in 7 Tagen in 502er-Teams eben über die Alpen fährt. Okay. Und danach war die Fußball-WM, hatte gerade stattgefunden, Sommermärchen Deutschland und ein alter Sportsfreund kam und sagte, das wäre alles so spektakulär. Er wolle jetzt eine Medienmarke aufbauen, die soll Sehnsucht Deutschland heißen.
Okay.
Dann dachte ich, das hört sich super an. Und bin da recht blauäugig, aber hochmotiviert eingestiegen. Und das haben wir so 8-9 Jahre gemacht. Und das war auch tatsächlich zumindest am Ende recht erfolgreich und hatte auch eine ganz gute Reputation, bildete aber ganz Deutschland ab. Es erschien eine Geschichte über uns im Hamburger.
Ah, okay.
Und daraufhin rief der Verleger vom Hamburger mich an und sagte, ja, moin, hier ist Peter Felske. Willst du den Hamburger übernehmen? Ja, da habe ich gesagt, um den Anschein von Professionalität zu wahren, habe ich gesagt, muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Aber war mir völlig klar, mache ich. Ich kannte auch gar keine Zahlen oder Umstände oder was da so dazugehört, aber ich wusste sofort oder ich dachte sofort, der Hamburger, das passt ja exzellent zu mir.
1:1.
Das kriege ich schon in Gang.
Okay. Ja, und ihr nennt euch ja auch das größte Magazin der Stadt.
Ja.
Warum?
Naja, im Format
ist ja
sind wir
sehr
sowieso das Größte.
Genau.
Also dadurch, dass ich ja auch Jurist bin, kann man Sachen ja auch immer so auslegen, wie man es gerade so braucht. So, größtes Magazin der Stadt passt also in jedem Fall auf das Format. So. Und wenn ich jetzt mal so richtig überlege, gibt es ja fast gar keine Magazine mehr, die irgendwas mit Hamburg zu tun haben. Also insofern passt das schon.
Also genau, zumindest nicht in dem Format und wie ihr den Hamburger betreibt. Das ist ja ein sehr, sehr hochwertiges Magazin. Ich finde, es ist haptisch super in der Hand. Also ich kriege es ja nun als Freundeskreismitglied, kriege ich ja so meine Exemplare alle Vierteljahre ins Büro. Und das weißt du ja auch, dass ich meine Exemplare durchaus auch auslege oder verteile. Man kann ja damit machen, was man da möchte im Rahmen des Freundeskreises. Und ich kann einfach nur sagen, es kommt immer sehr, sehr gut an. Also das Magazin legen die Leute sich gerne hin, blättern es gerne, durchlesen natürlich auch. Wie ist denn euer journalistischer Anspruch? Wie kriegt man so ein Magazin zustande? Also ich weiß jetzt, ich kenne dich, ich kenne Nathalie Kowalke, die hier nebenan sitzt, die ganz viel auch macht, glaube ich, hier so im Haus. Wer arbeitet zu? Wie viele seid ihr, um so ein Magazin fertig zu kriegen? Die letzte Ausgabe ist ja gerade erst raus.
Also wir haben eine feste Crew von Festangestellten, das sind 5 so, und dann arbeiten wir natürlich mit freien Fotografen und auch freien Autoren, die meisten von denen seit vielen Jahren dabei, weil wir eben über die Jahre oder relativ früh am Anfang gemerkt haben, die schreiben erstens richtig gut auf den Punkt, sind gute Repräsentanten, wenn sie irgendwo hingehen, so, also lassen immer eine tolle Visitenkarte für den Hamburger da. Und ansonsten zum journalistischen Anspruch, ich glaube eben, dass man jede Geschichte und jedes Thema wirklich gut publizieren kann, wenn man aufmerksam an die Sache rangeht, wenn man den Leuten Raum gibt zu erzählen und wenn man das dann professionell und richtig gut fotografiert. So, dann kommt eine schöne Geschichte dabei raus, die die Leute dann eben auch gerne lesen. Und da ich nie ein Magazin machen wollte, was kostenlos verteilt wird oder was von oben bis unten voll ist mit irgendwie bezahlten PR-Texten, habe ich gesagt, wir versuchen für uns den qualitativen Anspruch so hoch zu legen, wie es irgendwie geht. Und wenn das am Ende keiner haben will, dann ist das eben so. Aber Abstriche wollte ich nie machen. Und ich mache das jetzt seit 10 Jahren und der Hamburger ist fest verankert in der Stadt und alle, die über den Hamburger sprechen, sprechen eigentlich in positiv, sehr hohen Tönen davon.
Ja, ich selber genauso. Dazu muss man sagen, ihr habt euch ja ein bisschen ausgedehnt. Es gibt ja dann jetzt schon den Hamburger im Westen. Sylter Ausgabe gibt es, glaube ich, auch schon.
Oder? Nee, gibt es nicht. Habe ich mir aber mal eintragen lassen als Marke. Weil, ja, irgendwie als Hamburger der Gedanke,
das würde
zumindest
ja dazu passen,
nicht komplett fernliegend ist, so mal was über Sylt zu machen, quasi im gleichen Format, mit dem gleichen Anspruch. Nachdem ich so gesehen habe, was es auf Sylt gibt, gibt es ja eine ganze Reihe von auch teilweise Hochglanzmagazinen. Aber mir persönlich ist das irgendwie immer zu werblich, zu stark mit irgendwie heißer Nadel gestrickt. Und da ich ja selber auch ein Leser oder ein Konsument von allen Arten von Medien bin, ich selber mit Mitte 50, also um ehrlich zu sein, 57, ich habe einfach keinen Bock mehr auf oberflächliche, hingewischte Texte und Geschichten. So.
Was man grundsätzlich im Leben irgendwann nicht mehr hat, glaube ich, da spielt das natürlich super mit rein. So. Zum Magazin die letzte Frage, wie wichtig ist der genannte Freundeskreis? Was spielt der für eine Rolle und warum braucht ihr den? Oder ist es nur als Multiplikatoren finanziell auch, oder?
Ja, beides. Also der Hamburger Freundeskreis ist sicher das Winning Edge, wenn man das so irgendwie sagen kann. Das sind inzwischen ungefähr 150 Leute. Alles Leute, die sehr verankert, also zumindest tatsächlich, ohne dass sich das so komisch anhört, also im Herzen sehr verankert sind mit ihrer Stadt und aus den unterschiedlichsten Motivationen. Aber niemand hat die Motivation, ich gehe in den Freundeskreis und dann kann ich ja im Freundeskreis irgendwie vielleicht Business machen und wenn es Veranstaltungen gibt, dann nehme ich 50 Visitenkarten mit, sondern die lieben Hamburg und die finden es, also salopp gesagt, richtig großartig, dass es so ein tolles Magazin gibt. Und wie neulich einer sagte, der gar nicht im Freundeskreis ist, der sagte immer, wenn er irgendwo hinkommt und da liegt der Hamburger, dann weiß er, hier ist er an einer richtig guten Adresse.
Das, ich kann es nur unterschreiben. Also das drückt das sehr, sehr gut aus. Und ihr macht ja auch Veranstaltungen für den Freundeskreis und ich glaube Netzwerk darüber hinaus, weiß ich jetzt gar nicht, wo ich jetzt demnächst auch mal wieder kommen werde. Ich habe das vorhin schon vernommen im Vorgespräch, dass ich jetzt lange nicht dabei war.
ist anderen Dingen geschuldet, aber ich weiß, wenn ich dabei war, das war immer sehr hochwertig und toll. Und genau dieses Gefühl hat man mit den Menschen, die dann auch da sind, dass man miteinander gut ist. Und es kann auch daraus Business entstehen. Ich vergleiche es jetzt ein bisschen mal mit meinem Skull Club, wo ich Vorsitzender bin, wo wir auch kein Visitenkartenclub sind, sondern wo die Menschen sich treffen und wo aus diesen Treffen heraus, aus dem Menschlichen heraus Dinge entstehen. In welcher Form auch immer, kreativ, Business und sonst was. Und das macht ihr definitiv auch. Genau, bei dem Thema, was sich weiterentwickeln kann. Zweite Baustelle in Anführungszeichen. Du bist ja seit kurzem auch Wirt.
Genau.
Du betreibst die kleine Rast.
Also dem Hamburger gehört die kleine Rast.
Okay, ja.
So dass wir also mit Fug und Recht sagen können, wir sind der einzige Verlag auf der Welt, sage ich immer. Hm. Ich habe jetzt Australien und Kalifornien und so weiter keine Feldrecherche gemacht, aber wir sind der einzige Verlag auf der Welt, der über einen eigenen Strandimbiss verfügt. Und wenn die Leute sagen, ja, da gibt es noch einen, dann ist es eben in Deutschland. Und wenn das nicht reicht, dann sage ich eben an der Elbe. Hm. So, aber da sind wir dann wirklich der einzige Verlag, der sowas hat.
Okay. Wie bist du dazu gekommen? Ähnlich wie zum Magazin?
Ja, zieht sich irgendwie so nach der Ausbildung jedenfalls so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich eigentlich irgendwie mir irgendwann irgendwelche Sachen zugespielt worden sind und ich das Gefühl hatte, das ist etwas, was mich interessiert und worauf ich Lust habe. Und die kleine Rast an der Elbe, die gibt es seit 40 Jahren oder sogar noch länger so. Ich bin da in der Gegend aufgewachsen, ich kannte den Laden immer schon, hab da die ersten Pommes, das erste Bier und war dann auch manchmal ein paar Jahre nicht da, aber dann mal ein paar Jahre häufiger wieder und so. Und in den letzten Jahren sind wir Silvester da immer hingegangen, nachmittags, und haben so ein Jahresabschlussbier mit ein paar Freunden, wer gerade so da war.
Ich muss kurz einwerfen, wo befindet sich das für die Zuhörenden jetzt, damit man weiß?
Also das ist im Hamburger Stadtteil Nienstedten, im Hamburger Westen, direkt unterhalb der Elbchaussee, auf Höhe des Internationalen Seegerichtshofs. Und genau gegenüber ist die Startbahn von Airbus. Vor uns ist der Elbe- und Rad- und Wanderweg und ein ziemlich schöner Strand.
Ja.
Da ist es.
Okay, genau. Und so etwas zu betreiben, ich gebe zu, dass ich durchaus auch ab und an mal schon Gedanken hatte, ich hätte gern, ich kenne jetzt die Alsterperle gut und die Jungs, die das machen und so weiter und sowas wie ihr es macht, ihr habt das ja auch sehr solide und richtig so aufgestellt, so wie auch der Hamburger ist. Beschreib mal so ein bisschen, was erwartet mich, wenn ich da hinkomme, wo ich noch nie da war. Darf ich das sagen? Aber es ist, ich wohne ja ganz auf der anderen Seite, ich komme demnächst. Wir sind ja übrigens auch hier im Büro des Verlages heute aus organisatorischen Gründen. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich komme dann irgendwann nochmal und das machen wir dann in der kleinen Rast. Also was erwartet einen, wenn man da hinkommt?
Also es stimmt schon, wir haben das sind das ein bisschen angegangen, natürlich in einem komplett anderen Geschäftsfeld wie beim Hamburger. Wir haben behutsam Sachen ausgetauscht, wir haben eine schöne Bestuhlung, wir haben schöne Weingläser auf einmal, wir haben schöne Weine, die wir im Übrigen auch von Freunden aus dem Hamburger Freundeskreis wieder beziehen, vom Vinyard aus der Osterstraße.
Ah, schönen Gruß
oder von
Frau
Markus van Riesen, genau, von Beaumont.
Genau.
Wir haben gesagt, inspiriert durch eine Kneipe, die es in Bremerhaven gibt, die heißt Die letzte Kneipe vor New York. Das hat mich nie verlassen, fand ich so cool. Deswegen ist unsere Currywurst die beste Currywurst vor New York.
Okay.
Und das ist sie auch tatsächlich, also es ist belastbar, weil wir die Wurst eben von dem nahestgelegenen Fleischer, das ist unser Freund Dirk Hübenbecker und sein Vater Rolf, die machen jeden Sonntagabend, schreiben wir eine WhatsApp, sagen wir, brauchen wir nächste Woche, das Wetter wird gut, 500 Currywürste, ein paar Bratwürste, und dann gehen die morgens auf den Fleischmarkt und machen frische Würste für uns. So. Und den Kaffee holen wir von unserem Hamburger Freund Uli Karu aus Blankenese. So, und das ist alles immer so ein bisschen so eine Mischung aus qualitativ erstklassig, lokal, so lokal es denn irgend geht. Und und sympathisch sind uns diese Leute sowieso über die offizielle Freundschaft vom Hamburger auch privat.
Also ich habe einen großen Respekt davor, dass ihr das angegangen seid und das auch integriert gekriegt habt. Das heißt, ihr habt jetzt einmal das Magazin zu bewältigen, alle 3 Monate neu, mit den tollen Fotos und alles, was dazugehört. Und dann die kleine Rast. Ist es auch ein kleiner Ausgleich? So, bist du immer da? Also ich sehe oft online dich vor Ort und ein ganz tolles Team anscheinend, die da richtig Bock drauf haben.
Nee, ich bin nicht immer dort. Also als wir es übernahmen vor inzwischen 3,5 Jahren, sagte meine Frau damals zu mir, wenn das bedeutet, dass wir jetzt nie mehr ausgehen und nie mehr verreisen, dann bin ich dagegen. Da habe ich gesagt, nein, verspreche ich dir, aber gehen wir davon aus, dass ich im ersten halben Jahr jeden Tag da bin. Denn die ist gar nicht so klein, wie sich das vielleicht anhört. Ja. Eigentlich ist sie ein kleines Raumwunder. So. Und um sowas dann vernünftig zu beherrschen, also wirklich zu beherrschen, braucht man schon mal ein paar Monate. So. Und das habe ich dann auch eingehalten. Und Nathalie, die beim Hamburger ist und hier nebenan sitzt und wirklich in jeder Hinsicht überall mindestens meine rechte Hand ist, und enge Vertraute, die sagte damals, Chef, wenn wir die kleine Rast kriegen können, das musst du machen, ich bin voll dabei.
Glaube ich, hätte es auch gemacht.
Ja, und ja, und so war das. Und dann erzählte ich ja eingangs, als wir Silvester da 2 Bier getrunken hatten, dann sagten die damaligen Betreiber, die ich natürlich 30 Jahre kannte, das sollte eigentlich unser letzter Abend sein. Und dann habe ich gesagt, wie, ja, wir hängen jetzt noch ein Jahr ran. Dann habe ich gesagt, dann kann ich das ja übernehmen. Und dann haben die das weggelächelt. Und ein paar Tage später habe ich sie angerufen und gesagt, das meinte ich ernst. Dann sage ich, nee, das haben wir uns fast gedacht, aber wir haben schon jemand anderen. Oh, das kann nicht sein. Dann habe ich die, jeden Monat habe ich denen irgendwie ein schönes Foto, hatte ich ja von der kleinen Rast, Weißbier, Pommes, dickes Schiff und gesagt, also ich stehe bereit. Und Anfang Juli rief er mich an und sagte, kannst vorbeikommen. Und dann bin ich hingefahren, das ist so 6 Fahrradminuten von mir zu Hause. Und Frank heißt der, Frank kommt aus einer Fleischer- und Schlachterdynastie aus St. Georg vor 40 Jahren. So. Und der sagt, hast du schon mal was mit Gastronomie gemacht? Ich sage, nein. Hast du das gut überlegt? Ich sage, nein. Er sagt, kannst du das bezahlen? Ich sage, ja. Okay, und dann kam die große Handschlag.
Ja.
Und dann habe ich da im Herbst ein paar Mal mitgearbeitet. Und das war, ich glaube, ich war körperlich und geistig nicht mehr so angestrengt nach so einem Abend, weil du ja nichts weißt. Du weißt nicht, wie die verdammte Kaffeemaschine funktioniert. Du weißt nicht, dass man 2 Espressi machen kann. Du weißt nicht, dass das und das und das und das passiert. Und dauernd sagen irgendwelche Leute, kann ich noch dies haben, kann ich noch das haben und kannst du mal ganz kurz holen. Ja. Und du weißt gar nicht, wo soll ich holen. Du läufst wie so ein Huhn, das nicht weiß, wo es hin soll, durch den Laden. Und das wurde natürlich dann immer besser. Und am 1. Januar vor 3,5 Jahren bin ich dann hingegangen und mit der Hilfe von Familie und Freunden haben wir dann den ersten Tag geschmissen.
Super.
Und da war gleich so eine so lange Schlange, dass ich in der ersten Woche schon die nächste unternehmerische Entscheidung gemacht habe und eine zweite Kasse besorgt habe, dass wir mit wenigstens 2 Schlangen gleichzeitig bearbeiten können. So ist es weitergegangen.
Aber das macht es wahrscheinlich gerade aus, dass da jemand reingegangen ist, der Energie für die Stadt mitbringt, in Leidenschaft. Man kennt dich natürlich auch in der Stadt und dann einfach ins kalte Wasser springt, sag ich, mach mal.
Ich würde sagen, sowas ist ja keine Raketenwissenschaft, aber du musst wirklich aufs Detail achten. Und wenn man diesen Begriff Sand im Getriebe noch nie so richtig durchgeholt hat, dann weiß man jedenfalls, wenn man einen Imbiss an der Elbe hat, was Sand im Getriebe bedeutet. So, Sand im Getriebe kann sein, dass du keine Sahne mehr für den Kuchen vorbereitet hast und 2 lange Schlangen hast und jemand möchte halt einen warmen Kuchen mit Sahne. Hui. Und wenn dann Kinder da sind, also wir arbeiten mit, wir haben 50 Jugendliche zwischen 16 und 20 auf der Payroll.
Super.
Und wenn man sagt, mach mal schnell Sahne und er hat noch nie Sahne gemacht, ja, dann ist Sand im Getriebe. So.
Aber ich glaube, das macht es dann auch aus. Also es macht mir das sehr schmackhaft, da wirklich jetzt mal hinzufahren. Jetzt kommt ja dann das schöne Wetter, dann radel ich mal 1 Stunde da raus. Unten, man kann da ja wunderbar direkt an der Elbe lang so bis zu euch und noch weiter. Und das werde ich jetzt demnächst mal tun. Wir hatten noch ganz viele Themen zur kleinen Rast und da muss ich doch nochmal zuletzt die Brücke schlagen. Wie wichtig ist denn der Hafen dafür? Ich meine, dort zu sitzen, wenn so ein großer Container reinkommt, zufällig gerade vielleicht noch der Beluga landet. Ich kenne das von der anderen Seite von der Felswerft, die dahinter liegt, also hinter Airbus dann noch bei Finkenwerder, wo ich das auch immer, ich habe immer gedacht, da pulsiert das Herz der Stadt, weil da siehst du, was los ist. So eben diese Macht an Technik und Wirtschaftsstandort so. So muss es doch da aus sein, oder nicht?
Also ich kenne diesen Blick ja. Und ich drehe jedes Mal durch.
Ja, ne?
Ich finde es so geil.
Glaube ich.
Und die Leute, die kommen, insbesondere, es kommen ja tatsächlich auch Leute, Touristen, die schon mal in Hamburg waren und gesagt haben, die Elbphilharmonie habe ich schon mal gesehen und eine Alster-Rundfahrt habe ich auch schon mal gemacht und im Neuen Wall war ich schon mal und auf der Reeperbahn. Die sitzen teilweise 2 oder 3 Tage da und genießen es einfach, nicht? Mit einer Wurst, mit einem Bier oder einem Weinchen. Und dann ist es genauso, wenn ein dicker Frachter rein oder rausgeht. Siehst du, er kriegt Gänsehaut dabei.
Also ich finde so toll. Also ich glaube, und das deshalb nochmal zum Freundeskreis zurück, ich kann mich da ja wirklich einfügen, wie sehr man mit einer Stadt emotional verbunden sein kann. Ich bin jetzt 35 Jahre hier, also ein bisschen darf ich mich schon dazu zählen. Das ist schon toll. Und ich glaube, dann bewegt man auch was und dann kriegt man auch die Leute, weil die wissen, warum man das macht. Und das machst du auch. Deshalb, wir sind schon am Ende. Es tut mir sehr leid, David.
Das
vielen, vielen Dank.
Nichts.
Es war ein ganz tolles Gespräch.
Vielen Dank.
Alle, die jetzt zuhören, geht da mal hin, geht mal in die kleine Rast und guckt ins Magazin der Hamburger. Das würde ich allen vorschlagen. Und vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald.
Sehr gerne, Hubi. Vielen Dank.
Ahoi.
Ahoi.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.